Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Tausende Menschen flüchten vor dem Krieg in der Ukraine und die meisten werden in Deutschland mit offenen Armen empfangen, allerdings nicht alle. Über die Ungleichbehandlung von Geflüchteten gleich mehr in dieser Sendung. Außerdem Housing First, wie Obdachlose wieder zu einer festen Wohnung kommen sollen. Mein Name ist Gerd Schröder, schön, dass Sie dabei sind. Schnelles und unbürokratisches Handeln, das ist nicht gerade die Spezialität der Europäischen Union. Aber bei der Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine ist das tatsächlich gelungen. Die Geflüchteten müssen keine langwierigen Asylverfahren durchlaufen, sie können sofort arbeiten und haben Zugang zu Gesundheitsleistungen und ab dem 1. Juni in Deutschland auch vollen Anspruch auf die Grundsicherung, also auf Hartz IV. Das ist durchaus nicht selbstverständlich, auch nicht für viele Studierende aus Drittstaaten, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind. Luise Sammann hat mit einigen von ihnen gesprochen.
Harry aus Indien hält mit beiden Händen eine Mappe mit Dokumenten umklammert. Ein paar Semesterbescheinigungen sind alles, was dem 28-Jährigen nach fast 3 Jahren von seinem Leben in der Ukraine geblieben ist. Ich habe in Kiew einen Master in Management gemacht, erzählt er. Plötzlich fielen die Bomben gleich neben meinem Wohnheim. Wir sind einfach weggerannt, bis zur ungarischen Grenze. Dort wollten die Grenzbeamten Geld, um uns rüberzulassen. Sie haben uns sehr schlecht behandelt. Harry schaffte es nach Ungarn, lebte 3 Wochen ohne Bombenalarm, aber auch ohne Hilfe. Sein letztes Geld gab er für ein Zugticket nach Berlin aus. Über das Tubman-Network, ein Bündnis von Ehrenamtlichen, das sich gezielt für schwarze Geflüchtete aus der Ukraine einsetzt, fand er einen Schlafplatz. Doch wie viele andere nicht-weiße Geflüchtete, die in den letzten Wochen beim Tubman-Network gestrandet sind, fühlt er sich auch in Deutschland wie ein Mensch zweiter Klasse.
First day we touched down in Germany. We went to a camp just outside the train station.
Gleich nach unserer Ankunft am Berliner Hauptbahnhof sind wir zu einem Zelt gegangen, um zu fragen, wo wir uns ausruhen könnten, erzählt Holabadi aus Nigeria. Ein Helfer dort sagte uns ganz direkt, wir können hier für Schwarze nichts tun. Er meinte, wir könnten uns etwas zu essen nehmen, aber ansonsten gäbe es keine Hilfe für uns. Tatsächlich ist der Status von sogenannten Drittstaatangehörigen aus der Ukraine momentan vor allem eins: unklar. Bis zum 31. August dürfen sie aktuell noch legal in Deutschland bleiben. Doch staatliche Unterstützung, eine längerfristige Aufenthalts- oder gar Arbeitserlaubnis wie ukrainische Staatsangehörige bekommen sie nur, wenn sie nachweislich nicht sicher und dauerhaft in ihre Herkunftsländer zurückkehren können. Holabadi etwa, der Nigeria vor mehr als 6 Jahren mit der Hoffnung auf einen europäischen Abschluss verließ, sein gesamtes Erspartes in Studiengebühren und Miete in der Ukraine steckte, die er nun Hals über Kopf verlassen musste, hat kaum Chancen auf eine Zukunft in Deutschland. Grund für die unterschiedliche Behandlung ist die im März erstmals aktivierte EU-Massenzustromrichtlinie. Sie erspart ukrainischen Geflüchteten langwierige Asylverfahren, verschafft ihnen sofortigen Zugang zum Arbeitsmarkt, zu Gesundheitsleistungen und Integrationskursen. Alles Dinge, auf die andere Kriegsflüchtlinge teilweise seit Jahren vergeblich hoffen, so Nora Bretzka vom Berliner Flüchtlingsrat.
Eine große Frustration ist in den afghanischen Communities, weil da auch sehr viele ja immer noch mit einer Duldung leben und keinen Aufenthaltsstatus haben und auch definitiv nicht so empfangen worden sind, als sie gekommen sind. Da muss ich schon sagen, da fühlen wir so eine Frustration oder auch so eine Hilflosigkeit. Denn Afghanistan ist ja jetzt nicht irgendwie plötzlich weg, sondern die Situation wird jeden Tag schlimmer und es konzentriert sich überhaupt gar nichts mehr auf diese Situation.
Auch Tarek Alaus, Rechtsberater aus Berlin, kennt dieses Gefühl. 2015 kam er als einer von knapp 900.000 syrischen Bürgerkriegsflüchtlingen nach Deutschland. Bis heute ist er dankbar für die Hilfsbereitschaft, die er damals erfahren hat.
2015 waren viele Menschen an den Bahnhöfen. 2015 waren viele Menschen auf den Straßen und haben demonstriert für Öffnung der Grenzen.
Und doch sei die Hilfsbereitschaft gegenüber UkrainerInnen heute viel umfassender, so Tarek Alaus. Allein das Spendenaufkommen sei unvergleichbar, bestätigen Organisationen wie etwa das Rote Kreuz.
Natürlich ist das schön, dass wir so eine Solidarität gerade mit den Menschen haben. Und das ist genau das Richtige, was wir tun können. Es ist die Möglichkeit, um uns selbst zu reflektieren und uns zu hinterfragen, wo kommt das her? Warum sind wir viel emotionaler mit Menschen aus der Ukraine als mit Menschen, die nicht aus der Ukraine kommen? Oder als mit Drittstaatsangehörigen aus der Ukraine?
Weil das echte Kriegsflüchtlinge sind, antwortet ein Twitter-Nutzer unter dem Pseudonym Gedanken eines Bürgers auf genau diese Fragen.
Ja, es ist unser Kulturkreis, es sind Christen,
sagte der Publizist Gabor Steingart in der ARD-Sendung Hart aber fair vom 28. Februar. Seine Schlussfolgerung?
Ich könnte mir vorstellen, dass es diesmal funktioniert.
Vor allem wegen Aussagen wie dieser werfen Tarek Alaus und andere Deutschland und der EU in diesen Tagen rassistisches Verhalten vor. Professor Daniel Thüm, Co-Direktor des Forschungszentrums Ausländer- und Asylrecht an der Universität Konstanz, widerspricht. Die erstmalig aktivierte EU-Massenzustromrichtlinie, die maßgeblich für die unterschiedliche Behandlung von Geflüchteten verantwortlich ist, fuße schlicht auf unterschiedlichen juristischen Voraussetzungen. Auch dafür, dass sich die EU-Innenminister nicht schon im sogenannten Flüchtlingssommer 2015 auf die Aktivierung der Richtlinie einigen konnten, gäbe es Gründe, so Daniel Thüm.
Damals war die EU ein nachgelagerter Schutzraum. Die Menschen hatten oft jahrelang in der Türkei oder Libanon gelebt. Heute ist es anders. Die EU ist das Erstfluchtland. Das heißt, Ukrainerinnen und Ukrainer haben praktisch nur die Gelegenheit, in die Europäische Union zu gehen. Und das ist ein wichtiger Unterschied.
Dass zusätzlich zu diesen sachlichen Gründen auch Rassismus eine Rolle beim unterschiedlichen Umgang mit Geflüchteten spielen kann, verneint Daniel Thüm nicht. Die Art etwa, wie schwarze Menschen, die ebenfalls vor der russischen Aggression flüchten mussten, an der ukrainisch-polnischen Grenze abgewiesen wurden, sei weder moralisch noch juristisch zu rechtfertigen. Ebenso fragwürdig sei es, wenn schwarze Geflüchtete aus der Ukraine in Berlin keine Schlafplätze fänden, weil Helfende nur weiße Menschen bei sich aufnehmen wollten. Der Syrer Tarek Alaus kennt unzählige solcher Fälle. Und dennoch blickt er mit Hoffnung in die Zukunft.
Die Situation in der Ukraine bzw. unsere Solidarität mit den Menschen hat eine Tür in der Festung Europa geöffnet. Unsere Aufgabe ist gerade als Zivilgesellschaft, weiter daran zu arbeiten, dass diesen Umgang systematisiert, etabliert und verankert in unsere Gesetze, damit allen Schutzsuchenden gleich behandelt wurden und dass unsere Solidarität nicht nur eine Phase bleibt mit ukrainischen Menschen, sondern auch allen Menschen mitnimmt.
Luise Sammann berichtete über die Ungleichbehandlung von Flüchtlingen. Keiner weiß es so genau, wie viele Menschen in Deutschland keine Wohnung haben. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe schätzt, dass es über 400.000 sind. Darunter viele, die einfach keine Wohnung finden, die bezahlbar ist und sich irgendwie durchschlagen, vielleicht bei Freunden und Verwandten unterkommen. Viele sind aber auch schon lange ohne eigene Wohnung, leben auf der Straße als Obdachlose. Housing First nennt sich nun ein neues Konzept, das diesen Menschen den Weg zurückebnen will, zurück zu einer eigenen Wohnung. Thürer Feider Malberg hat in Leipzig nachgefragt, wie das funktioniert.
Leipzig-Neulindenau im Februar. Thorsten Schneider hat sich gerade eine Wohnung angeschaut. Jetzt steht er auf der Straße, raucht eine Zigarette und ist begeistert.
Die Wohnung ist ziemlich gut geschnitten, also große Küche, Bad, Dusche und zwei Zimmer, das ist optimal.
Was war am schönsten an der Wohnung?
Der Eingang.
Die Haustür hat für den 55-Jährigen alleine schon deshalb einen besonderen Charme, weil er schon lange keine Tür mehr hinter sich schließen konnte. Denn seit 6 Jahren lebt der gelernte Ausbaufacharbeiter auf der Straße. Das soll sich nun ändern. Thorsten Schneider nimmt an einem Housing First Modellprojekt der Stadt Leipzig teil. Dabei sollen Obdachlose eigene Wohnungen erhalten, und zwar ohne besondere Vorleistungen. Die begleitenden Hilfsangebote der sozialen Arbeit können sie annehmen, müssen es aber nicht. Das ist ein Paradigmenwechsel, sagt Volker Busch-Gerzema, der das Projekt wissenschaftlich begleitet.
Es gibt natürlich immer noch sehr stark diese Idee, man müsse die Wohnungslosen sozusagen außerhalb des Wohnungsmarkts erstmal fit machen fürs Wohnen, bis sie dann soweit sind und einziehen können in den regulären Wohnraum. Und bei Housing First steht die Wohnung nicht am Ende, sondern gleich am Anfang des Hilfeprozesses.
Davon, dass Menschen, die auf der Straße gelebt haben, erst ihre Wohnfähigkeit unter Beweis stellen müssen, hält der Sozialwissenschaftler nichts.
Wenn man schwimmen lernen will, dann ist es doch am besten, wenn man Wasser hat. Und wenn die Meinung besteht, dass jemand wohnen lernen muss, dann lernt er das am besten in der Wohnung und nicht in Einrichtungen, die er mit anderen teilen muss, in Wohngemeinschaften etc., wo es eben nicht die Bedingungen des normalen Wohnens gegeben sind.
25 Wohnungen hat die Stadt Leipzig für das Projekt zur Verfügung gestellt. Grundlage dafür war ein Stadtratsbeschluss, der von einer Mehrheit links der Mitte getragen wurde. Für die grüne Fraktionsvorsitzende Katharina Kräft war das nur ein Anfang.
Uns ging es aber erstmal darum, diesen Paradigmenwechsel einzuleiten und erste Schritte zum Housing First zu machen. Dann wird das begleitet mit einer Studie, die auch vom Land Sachsen kofinanziert wird. Und wir setzen darauf, dass das Konzept erfolgreich ist und wir es weiter ausrollen können.
Rund 1,2 Millionen Euro lässt sich die Stadt das auf 4 Jahre angelegte Modellprojekt kosten. Der Löwenanteil des Geldes ist für Sozialarbeit und Evaluation vorgesehen. Die Unterbringung selbst kostet die Stadt nicht viel. Schließlich haben die TeilnehmerInnen Anspruch auf Sozialleistungen und zahlen ganz regulär Miete. Das Projekt in Leipzig ist eines von vielen. Auch in Nordrhein-Westfalen, Hannover, Kiel und Berlin gibt es vergleichbare Ansätze. Nur wenige dieser Projekte laufen bereits so lange, dass man ihren Erfolg bemessen kann. Doch die Daten, die es gibt, sind vielversprechend, so Busch-Gierzema.
Die Ergebnisse sind immer sehr gut, was die Wohnstabilität angeht. Also den meisten Wohnungslosen ist es mit der Unterstützung gelungen, ihre Wohnung wirklich zu erhalten. Wenn sie mal umgezogen sind, sind sie häufig eben in anderen normalen Wohnraum mit Mietvertrag umgezogen. Und in Berlin gibt es auch klare Aussagen, dass die Wohnzufriedenheit relativ hoch ist. Und dass das insgesamt sehr gut geklappt hat mit einem Personenkreis, der sehr lange auf der Straße war vorher.
Die verschiedenen Housing First Projekte unterscheiden sich vor allem in der Frage, wie die Wohnungen beschafft werden. Während in Leipzig auf den Bestand der städtischen Wohnungsbaugesellschaft zurückgegriffen wurde, hat man in Kiel eigens ein Haus dafür gekauft. In Hannover wurden die Wohnungen neu gebaut. Und in Nordrhein-Westfalen hat man einen eigenen Fonds gegründet, aus dessen Mitteln Wohnungen für ein Housing First Projekt geschaffen werden. Wohnraum für Menschen zu schaffen, die auf dem regulären Mietmarkt nur wenig Chancen haben, ist eine politische Entscheidung, sagt Busch-Gierzema.
Housing First ohne Housing geht nicht. Also man braucht den Zugang zu Wohnraum und das ist natürlich in Städten einfacher, die noch Belegungsrechte haben und die diese Möglichkeiten schaffen können, dieses gezielten Zugangs zu Wohnraum. Das ist was, was in den nächsten Jahren wirklich politisch auch stark in den Vordergrund geschoben werden muss.
Inzwischen hat auch Thorsten Schneider eine Wohnung bekommen. 2 Zimmer, Küche, Bad für knapp 360 Euro warm. Am 2. März hat er den Mietvertrag unterschrieben. Aus seiner letzten festen Bleibe, einer betreuten Wohngruppe, musste er ausziehen, weil das Jobcenter kein Geld mehr überwies. Aus für ihn unerfindlichen Gründen, wie er sagt. Danach war seine Scheu vor den Behörden größer als die vor einem Leben auf der Straße.
Ich hatte dann sozusagen die Schnauze voll mit euer in die Tretmühle rein, Arbeitsamt und das alles nochmal beantragen.
Den Unterschied machten dann die StraßensozialarbeiterInnen, die ihn davon überzeugten, sich wieder um Formalitäten zu kümmern.
Die Tretbürger, die gehen einem dann schon ganz schön auf die Nerven. Ob ich nicht mal wieder dahin will oder dahin Ausweis machen und sowas.
Oder am Housing First Projekt teilzunehmen.
Die haben mich so lange genervt, bis ich mitgemacht habe.
Neben Schneider sitzt Lennart Bastard. Der Sozialarbeiter hilft Schneider bei den ganzen Formalitäten, die auch in einem niedrigschwelligen Projekt wie Housing First noch zu erledigen sind. Hartz IV beantragen, Ämtergänge, Mietvertrag unterzeichnen, aber auch Möbel beschaffen. Auch er sieht in der Straßensozialarbeit eine wichtige Bedingung dafür, Menschen von der Straße zu holen.
Der wirklich massiv dominierende Grund, warum Menschen sich dazu entscheiden, eine Wohnung sich zu suchen, sich wieder ins System zu begeben, diese ganzen Sachen zu machen, sind ihre Beziehungen zu Menschen, die ihnen sagen, mach doch mal was, hol dir doch mal einen Ausweis, sollen wir dir nicht helfen, willst du nicht einen Kaffee, komm doch mal vorbei. Und es funktioniert nicht darüber, dass irgendwann der Groschen fällt oder dass man gesagt hat, ach jetzt diesen Winter war es echt richtig kalt oder so, sondern das funktioniert durch diese Beziehungen.
Inzwischen sind in Leipzig 17 Obdachlose im Zuge des Projektes in eine Wohnung gezogen. Insgesamt 26 Personen werden es am Ende sein. Beworben hatten sich 174. Thorsten Schneider erzählt, was ihm am besten daran gefällt, wieder in den eigenen 4 Wänden zu leben.
Dass ich den Kühler abschließen kann, dass mir keiner auf den Nerv geht.
Thorsten Schneider war das, ein Obdachloser aus Leipzig, der nach vielen Jahren wieder eine eigene Wohnung bezogen hat, Thürer Feider-Malberg berichtete.